Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr offen und ehrlich seid, dass ihr es so teilt, was euch bewegt und dass wir ja nicht nur einfach ja, ein schönes Leben spielen müssen zusammen. Ich will euch bitten, abseits von dem, was ich heute sagen will, dass ihr für die Gemeinde kämpft und betet. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, was ich sehe, nämlich dass der Feind an vielfacher Front angreift und die Gemeinde zerrütten und zerstören will. Lasst uns da ganz bewusst immer wieder neu alles ins Feld werfen, was Gott uns gegeben hat. Beten für die Gemeinde, kämpfen um sie. Es ist Gottes Gemeinde, sie ist es wert. Ich will noch mal ganz kurz auch dieses Wort, was ich hier aufs Herz bekommen habe vom Herrn, unter seinen Segen stellen und bitte euch, dass ihr mitbetet. Ich will dir auch danken, Herr, für dein Wort. Ich will dir auch mich da auch anschließen und diesen Dank, dass du so etwas in die Hand gegeben hast. Dass wir nicht einfach nur hergehen und jeder sagt, was er so ein bisschen sich vorstellen könnte über dich, sondern dass wir etwas bekommen haben in deinem Wort, wo uns ganz viel hilft, wo uns ganz viel von dir verstehen und erkennen lässt, wo uns die Augen für dich öffnet. Danke, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns dieses Wort kostbar, süß macht und der es zur Kraft macht in unserem Leben. Herr, ich will dich darum bitten, dass es durchdringen darf in die Herzen, was du möchtest, was wir verstehen, was du uns begreifen lassen willst. Lass uns diese Welt mit deinen Augen sehen, Herr. Segne meinen Mund, die Worte, segne die Ohren, die hören, die Herzen, in die es hineingeht. Amen. Ich wäre jetzt eigentlich in Matthäus 3, wir haben Matthäus 1 und 2 abgeschlossen. Ich nehme mir aber die Freiheit, immer wieder einen Ausflug zu machen auf etwas, wo Gott mir aufs Herz legt. Und wo ich denke, dass wichtig ist, dass wir es verstehen und begreifen. Und bevor ich euch sage, wo wir die Bibel heute aufschlagen, nur in Gedanken zum Einstieg. Wie gefährlich kann es sein, sich ablenken zu lassen? Im Straßenverkehr kann es tödlich sein. Das spricht einer nicht aus Erfahrung. sonst wäre er nicht mehr hier. Aber wir kennen es vielfach Sekundenschlaf oder am besten Kinder in der hinteren Sitzreihe. Und kam ein bisschen zu und du merkst, oh, ich muss korrigieren. ein bisschen zu lang und das ist vorbei. Oder sei es, du bist unterwegs in den Bergen, schmaler Pfad, bist müde, Konzentration lässt nach. Das kannst du dir nicht oft leisten. Oder du bist unterwegs auf dem Bahnhof, überquerst den Bahnübersteig. Es ist gut, wenn du dabei konzentriert bist und auf gewisse Signale, die da sind, achtest. Sonst kann es ganz schnell vorbei sein. Wie wichtig ist es, im Glauben fokussiert zu sein? Wie viel kann man sich da an Nachlässigkeit erlauben? Ist egal, gell? Nein, ihr Lieben, das ist nicht egal. Ich habe den Eindruck, dass wir zeitweise überhaupt die Mühe haben, also die Konzentration zu behalten, ist eins. aber wir haben manchmal überhaupt Mühe, das Bewusstsein am Leben zu erhalten, dass wir überhaupt in einem Lauf und in einem Rennen überhaupt sind, dass wir überhaupt in einem Kampf stehen. Weiß nicht, wie oft hast du, als wir jetzt, warst jetzt eine Woche hinter dir, als wir Erntedank gefeiert haben. Ja, zeigt so. Wie oft hast du das Gefühl gehabt, du bist in einem Kampf, du bist in einem Lauf, du hast ein Ziel, es geht weiter. Das manchmal Mühe damit, gell, das irgendwie zu realisieren überhaupt. Geschweige denn, dass wir immer mit dem Fokus auf der richtigen Sache bleiben. Was ist denn das? Wir sprechen immer so von einem Kampf, von einem Ziel. Ich weiß nicht, was ist das für ein Kampf? Soll man fechten oder Schwertkampf oder Ringen oder was machen wir für einen Kampf? Was ist das für ein Lauf, um den es geht? Was für ein Ziel ist es denn? Was für ein Ziel haben wir denn vor Augen, um das wir kämpfen, um das wir ringen, auf das wir hinzulaufen? Was ist es? 1. Petrus würde sagen, die Rettung der Seelen. Und so heißt es im 1. Petrusbrief 1, Vers 9, ist das, und so erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Und so ist natürlich die Frage, wie, ja, dann blättert einfach davor und schaut, steht es geschrieben. Aber das ist, ich weiß nicht, ist es euch klar, dass es um die Rettung von euren Seelen geht? Du wirst sagen, aber ich bin doch gerettet. Ja, seid ihr schon gerettet oder noch nicht? ja, schon, oder? Ja, schon. Also, 2. Timotheusbrief, schlagt gerne mal mit mir auf. Wenn ihr euch nicht so sicher wart, ob ihr gerettet seid oder nicht, es gibt die eine oder andere Stelle, die es uns sagt. 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 9. Paulus schreibt an Timotheus so. Nee, wir lesen Vers 8, Entschuldigung. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. So, jetzt sagt er etwas über Gott. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht hat. Und so weiter. Dann sagt er einige Dinge. Was sagt er hier am Anfang? Der hat uns gerettet. Das ist immer wichtig, wenn man die Zeiten unterscheiden kann, wenn man es liest. Ist es Vergangenheit oder ist es Zukunft? Also ihr müsst jetzt nicht perfekt und alles wissen. Und aber ganz einfach gesagt, Vergangenheit, gell? Also es liegt etwas zurück. Er hat uns gerettet. Aber der gleiche Paulus, der den gleichen Timotheus schreibt, wisst ihr, was der auch schreibt? Einmal zurückblättern. 1. Timotheusbrief, Kapitel 4. Vers 15 sagt er, bedenke dies sorgfältig. Was? Wiederum Hausaufgaben gehen lesen. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sein können. Alle können sehen, oh, geht Schritt für Schritt. Schön. Habe Acht auf dich selbst. Pass auf, sagt er. Pass auf dich auf. Auf dich selbst und auf die Lehre. Auf welche Lehre? Die er von Paulus anvertraut bekommen hat. Beharre in diesen Dingen. Bleib da drin. Ja, warum ist es denn wichtig? Schaut mal. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die dich hören. Ja, was jetzt? Sind wir schon gerettet oder noch nicht? Kennt ihr das? Hä?
Du wirst dich retten.
Ja, das ist extrem, gell? So wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die dich hören. Das ist so richtig provokativ geschrieben, oder? Wer kann sich selbst retten? Ist es gefährlich, ihr Lieben, ist es gefährlich, seine Theologie und sein Denken über Gott, den Glauben auf einzelnen Versen aufzubauen, oder? Denn wir haben den anderen Vers gelesen, oder? Der genauso stimmt. Genauso war es. Deswegen, wir brauchen immer das Ganze. Aber was lernen wir daraus? Hat Gott uns gerettet? Er hat uns gerettet. Wir sind gerettet. Und doch ist da eine Rettung, die aussteht. Und doch gilt es, einen Lauf zu laufen. Und doch gilt es, einen Kampf zu kämpfen. Wisst ihr, auch wenn wir in Christus eine absolute Zuversicht und eine Gewissheit haben dürfen über das Ende von unserem Lauf, ihr wisst, dass ich das verteidige, dass wir wirklich sicher sein dürfen, wenn wir in Christus sind, wenn wir an ihn glauben, wenn wir gerettet worden sind, wenn wir wiedergeboren sind, dass Gott uns ans Ziel bringen wird. Aber bei dem müssen wir begreifen und müssen wir das wahrnehmen, dass wir einen Lauf zu laufen haben, dass wir ein Ziel zu erreichen haben, dass es zu ergreifen gilt, dass nicht mit dem Boot angeliefert wird und bei uns abgeladen wird, sondern auf das wir zugehen. Und dass es einige gibt, wie Paulus sagt, die Schiffbruch erlitten haben. Ja, wir sagen, ja, das widerspricht sich doch. Nein, das widerspricht sich nicht. Aber für uns, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir das vergessen, dass wir in einem Kampf sind und dass es kein Showkampf ist. Es ist nicht so Puppentheater. Man weiß eh schon immer, wie es ausgeht. Nein, es ist wirklich ein ernster Kampf. Ich weiß, wir vertrauen nicht auf unsere Kraft, wir vertrauen nicht auf unsere Fähigkeit, es zu erreichen, aber wir kämpfen, wir laufen. Was sagt er in 1. Korinther 9, Vers 24? Wir nähern uns dem Text an den ich ziele. 1. Korinther 9, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Sagt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Hat er verschiedene Dinge zu sagen, wie man denn läuft und so weiter. Ja? Aber er sagt, da sind viele unterwegs. Wie viele sind da unterwegs in den christlichen Gemeinden? Wie viele sind da, die ein Rennen laufen? Mehr oder weniger. Ihr Lieben, lauft so, dass ihr den Preis erlangt. Denn da werden nicht viele auf dem Siegertreppchen am Ende stehen. Das ist das, also es ist nicht wörtlich einer, doch eigentlich einer, nämlich Jesus und alle, die in ihm sind. Aber es werden nicht die großen Massen sein. Lasst uns so laufen, dass wir den Preis bekommen. Nicht im Vertrauen auf uns, nicht mit Blick auf unsere Stärke, aber lasst es uns tun. In diesem Lauf, worum es mir heute geht, gibt es extrem vieles, was gegen uns arbeitet und was uns versucht, diesen Lauf zu erschweren, was uns diesen Kampf schwer macht und was uns behindert. Um eine spezielle Sache will ich mich heute ein bisschen drehen. Das ist das Thema, das ich am Anfang angesprochen habe. Ablenkung. Was für ein Hindernis oder wie ernst ist dieses Hindernis oder wie sehr haben wir dagegen anzukämpfen? Ich glaube, ihr Lieben, dass die Schwierigkeit bei dem Thema Ablenkung ist, dass diese Ablenkung kommt in tausenderlei Gewändern, oder? Wisst ihr immer, wie die Ablenkung aussieht? Nee, gell? Die kommt einmal so. Kommt einmal so. Permanent. Es sind sehr, zum Teil dann sogar sehr alltägliche, notwendige und sogar gute Dinge manchmal, die nicht generell verwerflich sind, will ich mal so sagen, durch die wir abgelenkt werden. Könnt ihr es euch vorstellen oder? Nee, kann nicht sein, gell? Ich kann euch bezeugen aus meinem eigenen Erleben, ja, das ist so. Und ich glaube, wenn ihr euch euer Leben ein bisschen so scannt, ich glaube, ihr könnt mir zustimmen. Ich will mich ein bisschen näher damit befassen. In 1. Korinther 7 schreibt Paulus etwas darüber. So ein Text, der mir schon seit längerem auf dem Herzen liegt und wichtig geworden ist. Und ich glaube, der für unsere Zeit und für diese Zeit, in der wir leben, eine wichtige Botschaft enthält. sagen 1. Korinther 7 ist ein bisschen merkwürdig. Wisst ihr, um was es geht? Um Ehe losbleiben. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Denkst du, erstmal hat es eigentlich nichts damit zu tun, oder? Das ist ein kompletter anderer Themenbereich. Für Paulus hat es etwas damit zu tun. In 1. Korinther 7 spricht er ab Vers 25 darüber, dass selbst die Ehe so eine Ablenkung sein kann. Nicht in jedem Fall ist, aber sein kann. Interessant, gell? Sie sagt, hä? Ist es dann unbiblisch zu heiraten? Paulus würde sagen, prüf es. Prüf es. Ich würde gern lesen, Vers 25 bis Vers 35, einmal, dass wir den Text gehört haben. Und ich werde ihn nicht in den Details auslegen. Nur, dass ihr getröstet seid, dass euer Mittagessen nicht anbrennt. 1. Korinther 7, Vers 25, schaut, über die Jungfrauen, und da sind jetzt nicht in dem ganzen Kontext nur Frauen gemeint, sondern das sind Unverheiratete gemeint. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn, ich gebe aber meine Meinung, eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Wie zu sein? Ehelos in dem Fall. Bist du an eine Frau gebunden, sagt er, versuche nicht loszuwerden. Also ganz ruhig Blut, ja, Männer und Frauen, die ihr verheiratet seid, nicht scheiden lassen jetzt. Ja. Wenn du, bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Gilt auch für die Männer, für die Frauen, die an einen Mann gebunden sind. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Aber solche werden Bedrängnis für das Fleisch haben. Ich aber möchte euch schonen. Wenn du die Absicht hast zu heiraten, du wirst nicht sündigen, wenn du es tust. Aber bedenke es. Mach dir Gedanken darüber. Interessant. Also es ist nicht das generelle Thema, mit dem ich mich heute befassen will. Wenn ihr denkt, wenn ihr belegt, dann lasst uns da gemeinsam drüber sprechen. Aber ich will, dass wir den Text einigermaßen verstehen und begreifen. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt. Das ist wichtig. Dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich freuten, als freuten sie sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Endergebnis, vorläufiges. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern damit ihr ehrbar und beständig und ohne Ablenkung bei dem Herrn bleibt. Es gibt viel darüber zu kauen und nachzudenken und zu überlegen. Ich werde vor allen Dingen auch in der Position, in der ich bin, der ich verheiratet bin, euch nicht versuchen, jetzt lang und ausgiebig davon zu überzeugen. Aber es hat etwas, wo man darüber nachdenken sollte. Wirklich, jedem, der noch nicht verheiratet ist, ich habe mir diese Gedanken gemacht, muss ich sagen, bevor ich geheiratet habe. Ich war lange der Meinung, dass ich so berufen bin, wie Paulus ist. Für mich ist es eher die Schwierigkeit, dass viele sich heute auch als Christen, sich diese Frage nicht stellen. Es gibt uns viel Stoff, darüber nachzudenken. Aber mein Fokus, wie gesagt, der liegt heute woanders. Und ich will Vers 29 bis Vers 35 eingehender mit euch betrachten. Vers 29 Und weiter, dieser Text, der lehrt uns wichtige Dinge, die nicht nur für die wichtig sind, die sich überlegen zu heiraten. Okay? Ganz wichtig. Wenn du gedacht hast, okay, jetzt ist meine Stunde der Ruhe gekommen, ich bin verheiratet oder was auch immer, es ist nicht allein für die, die eine Ehe anstreben. Was ist die erste Aussage in unserem Text hier? Vers 29, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt. Was für eine Erkenntnis, oder? Habt ihr das schon mal gehört? Kaum vorzustellen, dass die Zeit begrenzt sein sollte. Um welche Zeit handelt es sich denn? Also er sagt, die Zeit ist begrenzt. Ja, welche denn? Ja, also erstmal, wir können eigentlich sagen, welche Zeit ist nicht begrenzt? Also alles, was wir hier an Zeit haben, alles, was durch Zeit definiert wird, ist begrenzt, oder? Selbst der älteste Olivenbaum wird irgendwann mal von einem Blitz getroffen oder fängt irgendwann mal an, befällt ihn ein Käfer und verfault. Oder was auch immer, ja, ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich weiß nur, dass die alt werden. Also wir merken, aber ich denke, das kennt ihr auch aus eurem Alltag heraus, oder? Jede Zeit ist begrenzt. Wochenende begrenzt. Schade, gell? Urlaub ist begrenzt. Elternzeit ist begrenzt. Egal, was du nimmst. Die Zeit deiner Erwerbsfähigkeit, die ist begrenzt. Die Zeit, die du, weiß ich nicht, die du mit deiner Familie verbringst, die ist begrenzt. Die Zeit, dass man in die Schule geht, ist begrenzt. Alles, wie der Prediger sagt, alles hat seine Zeit. Das bedeutet aber auch, alles hat ein Ende. Alles. Wir kennen das, und je älter man wird, ist auch so, man hat immer mehr den Eindruck, die Zeit, die geht nicht so, sondern die fliegt. Die ist wie ein Turbo unterwegs. Ich weiß, je jünger man ist, desto mehr denkt man immer, ach, die Alten. Aber ich merke das hier selber immer mehr, dass man diesen Eindruck hat, sage ich mal. Ich weiß, ich werde auch selber alt. Das ist richtig, deswegen darf ich es auch so denken. Aber das betrifft ja nicht nur einzelne Abschnitte unseres Lebens, oder? Das betrifft nicht nur diese besonderen Zeiten, auf die wir uns freuen und auf die wir hinzustreben und die dann weg sind. Es betrifft auch das ganze Leben an sich. Die Zeit ist begrenzt und sie fliegt. Paulus möchte, dass wir das wissen. Aber wisst ihr, was ich interessant finde? Dass wir dieses Bewusstsein oft haben. Ja, wir sprechen immer wieder so, boah, die Zeit, die verfliegt wie nix, gell? Das Bewusstsein haben wir. Aber wisst ihr, was nicht automatisch passiert? Dass wir dadurch weise werden. Oder? Wir merken das, die Zeit so verfliegt so, aber das, was wir dadurch lernen sollen, diese Lektion lernen wir nicht automatisch. Psalm 90 kennt ihr, gell? Fast auswendig. Lehre mich bedenken. Ich lese trotzdem, weil es wie die Faust aufs Auge eben hier passt. Psalm 90, Vers 12. Sagt der Schreiber so lehre uns denn zählen unsere Tage. Das ist wär schön, wenn es so leicht wäre, gell? Dann wisst du, wo das Ende ist, dann kann man zählen. Aber wir wissen, was gemeint ist, oder? So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Warum soll man es zählen? Einfach so, halt, dass man so ein bisschen kalkulieren kann, abschätzen kann. Damit wir weise werden. Damit wir weise werden. Ihr Lieben, und dazu muss man kein Christ zu sein, dass man merkt, dass die Zeit verfliegt. Aber weise zu werden, darum geht es. Und wenn wir uns einfach nur beschweren, dass die Zeit, und das einfach so, dass sie verfliegt und dass wir machtlos dagegen sind, oh schade, wäre gut, wenn es nicht so wäre. Das ist nicht weise. Das ist nicht weise. Was ist denn weise? Was ist denn weise? Ich denke, dass unser Text uns hilft, weise zu werden. Und es geht, wenn wir den Text anschauen, es geht darum, dass wir aus dieser Perspektive, die wir auf unser Ende haben,
aus dieser Perspektive heraus anfangen, unser Leben anders zu ordnen und zu strukturieren. Anfangen, andere Entscheidungen in unserem Alltag zu treffen. Diesen Lauf anders zu laufen, anders zu kämpfen.
So, lasst uns dann nochmal hineingucken, wie Paulus sich das vorstellt. Wobei ich sagen muss, das ist nicht Paulus, der sich das vorstellt, sondern das ist der Heilige Geist. Vers 29, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Jetzt brennen schon wieder die Sicherungen bei uns durch, oder? Also wenn ich jetzt sehr biblisch sein will, dann melde ich mich jetzt auf einem Datingportal als Single an, oder? Dann tue ich so, als ob ich keine Frau habe, oder? Ist das, was gemeint ist? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Paulus meint, dass wir so sagen, wow, wer bist du denn? Also das heißt, zu unserem Ehepartner. Schön, dich mal kennenzulernen. Nein, das ist nicht das, was gemeint ist. Ich glaube, anhand von dem spätestens, was wir in Epheser 5 lesen, an vielen anderen Stellen, wissen wir, nein, das kann Paulus eigentlich nicht meinen. Was meint denn Paulus dadurch? Dass fortan, wie sagt das, dass künftig die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich freunden, als freunden sie sich nicht, und die kaufen, als behielten sie nicht, und die Welt nutzen, als benutzen sie nicht. Also, soll man halt einfach Heuchler werden? Wir tun so, als ob. Geht es darum? Ich glaube, es ist für uns klar, dass das nicht der Fall ist. Paulus benutzt ein Stilmittel. Das müssen wir wissen. Es gibt verschiedene Stilmittel in der Sprache von damals, genauso wie heute, um manchen Dingen ein Gewicht zu verleihen. Was denkt ihr, wenn Jesus auch in so einem gewissen Kontext sagt, geh hin und nimm und hack deine Hand ab und reiß dein Auge aus? In solchen Dingen. Denkt er, dass er gesagt hat, jetzt los Petrus, geh, ich habe doch gesagt, hack ab. Denkt ihr das? Wenn ja, dann würde ich euch bitten, geht nochmal ein bisschen tiefer hinein und versteht es. Das ist so eine sogenannte Hyperbel, das ist eine Übertreibung. Es ist ein Stilmittel, das einen Effekt auf uns haben soll und das uns zu einem Punkt bringen soll, anders eine Sache zu betrachten und anders sie zu sehen, anstatt das jetzt in einem wörtlichen Sinne umzusetzen. Also Paulus übertreibt hier ganz bewusst. Warum? Um was geht es hier? Es geht darum, ihr Lieben, dass wir begreifen, dass die Alltäglichkeiten, mit denen wir uns jeden Tag beschäftigen, dass die nicht das Eigentliche sind. Versteht ihr, was ich meine? Dass das, worum sich unser Leben jeden Tag dreht, und da gehört Familie dazu, da gehört Weinen, da gehört Lachen dazu, da gehören alle diese Dinge, die kaufen, benutzen, all diese Dinge gehören dazu. Paulus will uns dazu bringen, dass wir diese Dinge nicht als das Eigentliche ansehen, um was es sich dreht, um was sich unser Leben dreht. Also lasst es uns ein bisschen näher anschauen. Und die Schwierigkeit des Problems ist, dass da alle diese Dinge und weit mehr, die er hier noch aufzählt, als die er aufzählt, das Potenzial haben, uns zur Ablenkung zu werden. Schauen wir es an. Vers 29 heißt es, die Frauen haben sein, als hätten sie keine. Ehe und Familie. Ehe und Familie. Kann es Potenzial sein, zur Ablenkung zu werden? Versteht mich nicht falsch, ihr Lieben. Ehe und Familie, das sind wunderbare Dienstfelder für den Herrn. Es ist nicht so, dass wir wiederum ein einseitiges Bild davon bekommen. Ganz wichtig, dass wir von der Schrift ein ausgewogenes Bild davon haben. Wer der eigenen Familie nicht vorsteht, hat keinen Dienst in der Gemeinde. Also sprich in der Verantwortung. Ja. Also wir haben eine sehr, sehr deutliche Richtung. Und trotzdem, ihr Lieben, müssen wir was bedenken. Dass die Familie, dass die Ehe, dass all diese Dinge sind zeitlich begrenzt und vergänglich. Es sind zeitliche Einrichtungen, zeitliche Ordnungen, die Gott aufgerichtet hat, nicht für die Ewigkeit. Das ist ja das, wo viele dann sagen, oh schade,
wo sie Jesus fragen, wie ist es dann, wenn man in den Himmel kommt und dann, mit wem ist man dann verheiratet? Jesus, Ehe ist nicht mehr im Himmel. Gibt es kein Heiraten, Verheiraten mehr. Das ist, oh, wie kann das sein, gell? Ist überhaupt nicht so romantisch, gell? Es passt überhaupt nicht. Es passt überhaupt nicht. Das ist so fies. Ausgerechnet von Jesus. Von Paulus könnten wir es ja noch verstehen, dass er sowas denkt, gell? Ausgerechnet von Jesus. Aber ihr Lieben, ich will auch wirklich warnen, wenn Ehe, Familie, wenn diese Dinge, wenn die ein zu großes Schwergewicht bekommen, wenn unser Leben um diese Dinge wesentlich dreht, wenn die das Ein und Alles für uns sind, dann hat unser Leben eine deutliche Schieflage. Und wir müssen aufpassen, dass unser Leben keinen Schiffbruch erleidet. Warum? Nochmal, weil es vergänglich ist. Weil es vorbeigehen wird. Es wird vorbeigehen. Ich kann es euch versprechen, bei jedem bis jetzt, ist entweder ist er selber gestorben, es war vorbei, oder die Angehörigen sind Stück für Stück. Entweder heiraten, gehen eigene Wege oder sterben. Was auch immer. Es kann so vieles sein. Wissen wir, was Jesus dazu sagt? Das, wieder Jesus, gell? Jesus war nicht sehr familienfreundlich. Ich weiß, was ich meine. Matthäus 10. Matthäus 10. Schaut mal. 10, Vers 35. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Krass, oder? Kann man so reden? Jesus kann. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Das sind für uns erstmal, wie ich sag, das passt in unsere Romantikdenken überhaupt nicht rein. Aber es ist wahr. Es ist wahr. Wenn Familie, wenn all diese Dinge, die Gott eingerichtet hat und die von sich aus nicht schlecht sind, nicht böse sind, aber wenn sie ihren Stellenwert einnehmen, der in irgendeiner Weise Konkurrenz ist zu Jesus. Jesus ist meiner nicht würdig. Ihr Lieben, lasst unsere Herzen prüfen. Nicht in erster Linie verurteilen, verdammen, aber lasst uns prüfen. Wo ist unser Herz? Wo ist unser Herz? Noch einmal, Ehe und Familie vergehen und manchmal, ihr Lieben, auf einen Schlag. Ich will keine Geschichten erzählen, kann man viele Geschichten erzählen. Krieg oder was auch immer, auf einen Schlag ist weg. Und du stehst da ohne. Was ist dann? Gerät dein Leben dann? Ich hoffe, dass ihr nicht denkt, wenn meine Familie sterben würde, dass ich weiterlaufen würde, so wie ich laufe. Wie eine Maschine, oder? Nein, ihr Lieben. Natürlich hat es einen Effekt auf mich. Natürlich wird mich das tief treffen. Aber läuft mein Leben dann leer und läuft es dann in die Sinnlosigkeit und in. Oder weiß ich, solange mein Herr lebt, wird mein Leben sich immer weiter um ihn drehen, werde ich diesen Weg immer weitergehen mit ihm. Nicht, weil ich so treu bin. Weil er es ist. Vers 30, weiter geht's. Da heißt es, die Weinenden, als weinten sie nicht, die Lachenden, die sich freuenden, als freuten sie sich nicht. Oh, jetzt darf man keine, darf man sich nicht mehr, darf man sich nicht mehr freuen, gell? Immer geradeaus sein. Auf keinen Fall irgendwelche Trauer zeigen, oder? Viele Dinge in unserem Alltag, ihr Lieben, nehmen unsere Emotionen gefangen und lenken uns von dem Wesentlichen ab. Kann das sein? Was nimmt deine Emotionen gefangen? Womit kann man dir eine Freude machen? Wenn deine Freunde, wer auch immer, die dich gut kennen, Womit können Sie dir eine Freude machen? Womit kann man dich am meisten ärgern? Welche Dinge nehmen deine Emotionen gefangen? Seht, darum geht es in diesem Text. Wenn das Größte für dich ist, das ist jetzt platt, ich weiß, wenn das Größte für dich ist, dass Deutschland Fußball-Weltmeister wird und du deswegen deine Emotionen gefangen werden, versteht ihr, was ich meine? Da sagt Paulus, du dich freust, so als ob du dich nicht freust. Nämlich in dem Sinne, dass du weißt, das hat ein sehr geringes Gewicht. Da kann ich darüber lächeln, darüber kann ich sagen, das ist gut, aber ich weiß, das ist nichts. Es ist nichts gegenüber Jesus, gegenüber dem, was ich in ihm habe. Ihr Lieben, welche Dinge prägen uns? Was wägt diese ganzen Emotionen in uns? Was? Es ist zum Verzweifeln. Die Dinge, die uns begeistern sollten und über die wir uns freuen sollten, da sitzen wir da oft und dann, langweilig. Und die, wo wir sagen, da kannst du dich da meinetwegen ein bisschen freuen darüber, aber lass dich nicht gefangen nehmen davon. Weil du weißt, die Zeit ist begrenzt und die Dinge dieser Welt vergehen. Haus, Einrichtung, Musik, Filme, Serien, Feiern, Reisen, Urlaub. Wie weit willst du die Liste machen? Was nimmt deine Emotionen gefangen? Ihr Lieben, ich möchte euch bitten, genießt den Segen, den Gott euch gibt. Genießt den Segen. Aber wisst, es ist begrenzt und es ist nichts gegenüber unserem geistlichen Reichtum und unserer Herrlichkeit, die wir in Christus haben. Weiter, Vers 30, was heißt es hier? Die Kaufenden, als behielten sie es nicht. Und die Weltnutzenden, als benutzen sie nicht. Kaufen. Wie viel haben Leute früher gekauft? Nahrungsmittel und vielleicht das ein oder andere Mal in der Woche. Was kaufen wir heute alles? Was brauchen wir heute alles? Es ist Wahnsinn, oder? Ich nehme mich da selber mit hinein, wirklich. Was brauchen wir heute alles? Extrem viel. Extrem viel. Die Dinge, die du dir kaufst, die Dinge, die du als deinen Besitz nimmst, wozu? Wozu kaufst du sie dir? Unterstützen sie dein Leben und dein Dienst? Unterstützen sie deine Berufung, die du lebst? Oder lenken sie dich ab? Steht dir, dass irgendwas neutral ist? Ich weiß nicht, wie viel es das gibt. Und es versteht mich nicht falsch. Da kann eine Sache sein, die kann sowohl zum Nutzen sein, oder sie kann zur Ablenkung sein. Deswegen werde ich euch keine Liste geben, ihr Lieben. Werde ich nie eine Liste aufstellen und sagen, und das alles ich darf ein Christ nicht machen. Das ist völlig hirnlos. Ich will es euch ganz einfach sagen. Ist ein Fahrrad nützlich oder nicht? Wenn ich mir ein Fahrrad kaufe und sage, ich habe damit die Möglichkeit, meinen Körper ein Stück weit zu trainieren und gesund zu halten, ist es gut oder nicht? Kann es nützlich sein oder nicht? Kann schon, oder? Kann es zur Ablenkung werden? Oh ja. Oh ja. Ganz schnell. Ist es gut oder ist es schlecht? Kauf dir das Fahrrad, aber tu so, als ob du keins hättest und bräuchtest. Sagt Paulus so in einem ähnlichen Sinne. Sei dir bewusst, dass dieses Fahrrad, es wird kaputt gehen, oder? Es ist weg. Und wenn der Herr will und ich die Freimöglichkeit habe, dann nehme ich mir ein anderes und werde ich mit dem so lange dienen und werde das benutzen, damit es in dem ganzen Leben, das Ganze, was Gott von dir möchte, dass es dient, dass es förderlich ist. Und wenn nicht, dann tu es weg. Und es ist auf alle Bereiche des Alltags ausdehnbar, versteht ihr? Egal, Arbeit, finanzielle Sachen und Angelegenheiten, mit denen wir uns beschäftigen, Hobby, was auch immer du nimmst, hilft es in irgendeiner Weise? Dient es? Nützt es? Oder ist es, oder nimmt es gefangen und zieht es uns weg? Und eingeklammert ist dieser ganze Abschnitt in was? Nochmal Erinnerung, Vers 29, denn dies sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt. Das sagt er am Ende, wie es einklammert, hier in Vers 31 am Ende, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Wenn man so etwas einklammert, dann bedeutet das, das umarmt die ganze Sache und das ist wichtig, das ist präsent. Die Gestalt dieser Welt vergeht. Oh, ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben. 1. Timotheus 6. Wenn ihr schon vom Blättern ein bisschen außer Puste seid, ich lese es euch vor. Wenn ihr noch fit seid, dürft ihr aufschlagen. 1. Timotheus 6, Vers 6. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Wieder was für eine simple Wahrheit und was für eine wichtige Wahrheit. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Es wird nichts geben, was du dir jetzt auf die Seite legst und was du jetzt als heilig behandelst, in Anführungszeichen, was du mitnehmen wirst können. Nichts. Und glaub mir, der Zeitpunkt, wann es um dieses endgültige Loslassen geht, ist schneller da, als man sich das ausrechnet. 2. Petrus 3, Vers 11, und da werde ich, der ganze Text ist sehr, sehr gut und spornt uns an, ich kann ihn aber nur überfliegen. Er sagt, Vers 10 eigentlich ist es, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Vers 12 sagt das noch mal in der Mitte. Um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Was hast du vor deinem geistigen Auge? Haus. Was hast du? Was siehst du es brennen? Siehst du, es brennt. Es heißt, wenn Jesus wiederkommt, es wird alles verbrennen. Es wird alles nicht mehr da sein. Versuch mal ein Fahrrad, keine Ahnung. Irgendwas, was du. Schmeiß es mal ins Feuer rein. 500 Grad Hitze oder was auch immer. Und dann holst du wieder raus. Nach 10 Minuten. Es ist nicht mehr da. Es ist weg. Lieben, wir brauchen diese Perspektive. Nochmal, ich will betonen, es geht nicht darum, ein Gesetz aufzustellen, Regeln aufzustellen. Das ist überhaupt nicht das, worum wir uns drehen. Es geht aber darum, ihr Lieben, das will ich betonen, damit will ich abschließen. Es geht darum, einen Kampf zu kämpfen. Es geht darum, einen Lauf zu laufen, ein Ziel zu erlangen, ein Ziel zu erreichen. Und wissend, dass wir selber nie ankommen werden, wenn Gott uns sagt, und so, jetzt lauf mal los. Wissend, dass wir das nie schaffen können. Aber vertrauend auf seine Kraft sollten wir gehen, sollten wir laufen, sollten wir diesen Kampf kämpfen. Vers 35. Ich überspringe, ihr merkt es vielleicht, weil er da wieder auf sein Hauptthema mit Ehe und Ehelosigkeit zu sprechen kommt. Das überspringe ich, weil wir sonst nicht fertig werden heute. Vers 35, dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um eine Schlinge zu überwerfen. Ihr Lieben, das will ich betonen. Das, was ich euch heute sage, mache ich nicht, um euch eine Schlinge zu überwerfen und euch zu fesseln, dass ihr denkt, ich darf nichts mehr tun. Paulus sagt, ich habe Freiheit. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, ich will mich aber von nichts beherrschen lassen. Dass wir doch so reif werden, das zu verstehen. Und was sagt er? sondern wozu? Damit ihr ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Ihr Lieben, was ist das in unserer Zeit für eine Herausforderung? Gab es zu Paulus Zeiten Ablenkung? Ja. Gibt es zu unserer Zeiten Ablenkung? Tausendfach mehr. Seht ihr, was für einen Kampf wir zu kämpfen haben, ihr Lieben? Smartphone, Unterhaltung, Nachrichten, Info. Ihr Lieben, manchmal bin ich so vollgestopft von Dingen, dass ich nicht mehr beten kann. Weil so viele Gedanken durch den Kopf schwirren. Wisst ihr, wir müssen uns lernen zu schützen. Wir müssen uns lernen zu schützen und zu filtern. Was will ich erlauben, was will ich nicht erlauben? Weil wir so zugestopft werden. Weil wir so abgelenkt werden. Weil wir so weggezogen werden. Lasst uns weise werden, lasst uns sortieren, lasst uns selbst Vorkehrungen zu machen, um uns zu schützen, da wo wir wissen, wo unsere Schwächen sind. Und wenn, hier ein Satz vielleicht, den ihr merken könnt, wenn wir vom Feind nicht überlistet werden wollen, dann müssen wir lernen, jeden Tag zu 10.000 Angeboten Nein zu sagen. Nein, okay, ich weiß, das ist ganz interessant, den brauche ich aber nicht. Und um uns auf diese Dinge zu fokussieren, die wirklich wichtig sind. Und dabei geht es nicht nur um eine Vermeidungsstrategie, ihr Lieben. Zu sagen, oh, das will ich nicht mehr und das will ich nicht mehr und das will ich nicht mehr. Was sagt er denn hier im Text, ihr Lieben? Ganz wichtig. Damit ihr ohne Ablenkung wo bleibt? Im Nichts. Beim Herrn. Beim Herrn zu bleiben. Das ist das, worum es sich dreht. Das ist das. Nicht einfach nur versuchen, oh, ich will das nicht mehr machen. Worum es letztlich geht, ist, dass wir mit unserem Herzen irgendwo sind, an einer Stelle, an einem Fleck, beim Herrn. Sein Reich, seine Anliegen, seine Ziele, er muss im Fokus bleiben. Das letzte Vers, Kolosser 3, 16, 17, ihr kennt es sehr, sehr gut. Oh, jetzt bin ich in Philippa gelandet. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit, lehrt, ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut, im Namen des Herrn Jesus, das heißt in Übereinstimmung mit ihm, mit der Zielrichtung auf ihn, mit dem Herzen für ihn und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Alles, was er tut. Und damit meine ich nicht nur abwechselnd immer Bibel lesen und beten, also Bibel lesen, beten. Es gibt 1000 Möglichkeiten, ihr Lieben. 1000 Möglichkeiten. Das auch. Bibel lesen, beten auch. Aber es gibt 1000 Möglichkeiten darüber hinaus. Was steht denn in dem Text? Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Das ist nicht nur lesen, das ist auch teilen. Das ist auch darüber reden. Das ist es, damit austauschen, darüber zu ringen. Singen. Geistliche Lieder, Psalmen. Aufbauen, dienen. Das Leben für andere zur Verfügung zu stellen. Zuhören. Helfen, Mut machen, was auch immer. Ihr Lieben, ist er, damit will ich abschließen, ist er es nicht wert, dass wir unseren Alltag auf ihn zentrieren? Dass wir es auf ihn ausrichten und alles, ich sag mal so, darum kämpfen, alles andere mehr und mehr an den Rand zu drängen, was dir in Konkurrenz zu ihm steht, was uns wegzieht von ihm. Ist er das nicht wert, nachdem er alles zurückgelassen hat und wirklich sein Leben ausgegossen hat für uns? Wenn er es nicht wert ist, wer dann? Wer dann? Damit ihr ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn seid. Ich will beten. Und ihr dürft, wer es auf dem Herzen hat, darf es auch tun.
Vater, ich bitte, dass du uns mit Fokus segnest, dass du uns hilfst zu priorisieren, dass du uns hilfst, die Dinge im richtigen Licht zu betrachten.
Amen. Amen.
Herr, ich danke dir, dass du uns heute ein bisschen ermahnt hast, dass wir darauf schauen, dass es neben diesem Leben auch eine Ewigkeit geben wird und dass das unser Ziel ist auch, dass dieses Leben nicht alles ist, auch wenn es noch so schön ist oder noch so schrecklich, sondern es geht vorbei. Ja, es geht vorbei und wir werden bei dir sein oder eben nicht, wenn wir uns mit dir nicht entschieden haben, aber ich bitte, dass du das, was auch immer wieder zeigst, dass es wichtig ist, für dich zu leben, dass diese Welt vergeht, dass alles kaputt geht, alles, was wir erwerben, ist alles zerstört, aber du lebst ewig. Und die Mission, die ich, zu der wir noch keinen Zugang haben, aber wir werden bald auch bei dir sein. Und wir müssen uns die Zeit gut zu nutzen, auch meine Zeit. Zeig mir einfach Dinge, die dir wichtig sind, Ziele, die ich erreichen soll. Hilf mir, diese Ziele zu erreichen mit deiner Hilfe. Danke, dass du mich nicht allein lässt in meinem Leben.
Amen. Amen. Vater im Himmel, du weißt, dass ich in Wahrheit der bin, der diese Botschaft am allernötigsten hat. Du weißt, dass ich selber mich dabei regelmäßig sehe und ertappe, Herr, wie andere Dinge meine Zeit, meine Aufmerksamkeit, meine Kraft, meine Energie gestohlen haben. Und ich bitte dich, dass du auch mich reifen lässt, dass du auch mir mehr und mehr dieses Ziel und dich selbst aufs Herz schreibst, dass du mehr und mehr alle anderen Dinge an den Rand drängst. Du bist es wert, Herr, dass du mein Leben dominierst und dass du es durchziehst, so dass du nicht zu übersehen bist, an jeder Ecke, an jeder Kante. Danke, Herr, dass wir diesen Lauf, dass wir diesen Kampf nicht alleine kämpfen, dass wir einander haben dürfen, vielmehr, dass wir deinen Heiligen Geist haben dürfen, der uns unseren Blick ausrichtet, der uns Mut macht und der uns unseren wunderbaren Herrn vor Augen malt und unser Herzen hinzieht zu ihm. Wir preisen dich und wir loben dich. Du bist es wert. Du bist es wert, dass wir alles prüfen, dass wir, was auch immer uns gefangen nimmt, dass wir es aufgeben für dich. Ich preise dich, Herr.